Bevor ich in das Thema Dank einsteige, fünf, sechs kleine kurze Erinnerungen, die ich selbst immer wieder viel zu schnell vergesse. Vielleicht entdeckt ihr euch in einer der Personengruppen wieder. Wenn du heute früh einigermaßen gesund aufgewacht bist, geht es dir besser als 1 Million Menschen, die die nächste Woche nicht überleben werden. Wenn du nie einen Krieg erlebt, nie Gefangenschaft, Folter oder über längere Zeit Hunger gespürt hast, bist du besser dran als 500 Millionen Menschen auf dieser Welt. Wenn du an einem Gottesdienst teilnehmen kannst, ohne die Angst verfolgt, bedroht, verhaftet zu werden, dann bist du auch besser dran, aber besser dran als 3 Milliarden andere Menschen auf dieser Welt. Und wenn du sogar Geld auf der Bank hast, in deinem Portemonnaie oder sonst irgendwie herumliegen hast, gehörst du zu den 15% der wohlhabenden Menschen. Wenn du die Liedtexte vorhin, die an der Wand waren, lesen konntest, bist du gebildeter als über 2 Milliarden Menschen in dieser Welt, die gar nicht lesen oder schreiben können. Und wenn du noch Nahrung im Kühlschrank hast, Kleidung auf den Leib, Dach über den Kopf, ein Bett zum Schlafen, dann bist du reicher als 70% der restlichen Menschheit. Für mich ist es immer wichtig, dass ich mir solche Fakten, das ist eine Statistik, nachgewiesenerweise möglich, wenn ich mir das immer wieder in Erinnerung hole und feststelle, aha, ich will einfach nicht, dass ich mich gewöhne an dem, was Gutes ist. Ich will mich nicht dran gewöhnen in dem Sinne, dass ich es als selbstverständlich betrachte. Und es ist nicht einfach, weil die Gesellschaft um uns herum gewöhnt sich an das alles. Aber ich bitte dich und ich rufe dich dazu auf, gewöhne dich nicht dran, sondern sei immer wieder dankbar, dass du dies und jenes bekommst, dass du als Privilegierter leben darfst. Aber das Privileg, das wir hier haben in unserem westlichen Europa, kommt ja nicht von ungefähr. Und ich bin so froh, dass heute bei dem, wir feiern ja an den Dank, und dass bei dem Gabentisch, bei dem Brot jetzt speziell eine Bibel liegt. Warum? Die Bibel ist eigentlich die Grundlage, das wissen leider viele nicht mehr, die Bibel ist die Grundlage unseres Wohlstandes, unserer Demokratie, Menschenrechte, alles ist aus der Schrift entstanden. Durch Menschen, die aus dem Wort erkannt haben, es gibt eine höhere Instanz und wenn ich mich daran halte, dann wird mein Leben im Großen und Ganzen in guten, gelingenden Bahnen verfahren. Christliche Mönche zum Beispiel gründeten Schulen, aus denen später die Universitäten entstanden sind. Martin Luther sorgte dafür, dass die Schulbildung für Mädchen und Jungs gleichberechtigt zugänglich war. Woher wusste er das? Hat er aus der Schrift gelesen. Englische und amerikanische Politiker haben den Sklavenhandel abgeschafft. Unter viel Mühe, unter großen Kämpfen. Und die mussten sich sehr stark durchsetzen, auch in Amerika, speziell hier die Südstaaten, die unbedingt an dem Sklavenhandel festhalten wollten. Warum? Weil ihnen das Leben erleichterte durch die Hilfskräfte, die sie zur Verfügung hatten. Aber es wurde erkannt, dass es menschenunwürdig war. Abraham Lincoln zum Beispiel erkannte aus der Schrift, dass es nicht rechtmäßig ist, Menschen wie Tiere zu halten. Darum hat er gekämpft. Hat sehr viel Energie reingesteckt, damit der Sklavenhandel abgeschafft wurde. Vorher ist es in England schon passiert und. Ja. Die von Jesus Christus propagierte Feindesliebe war revolutionär. Man hatte damals, war es nicht normal, seinen Feind zu achten und zu respektieren. Oder sein Gegenüber zu achten und zu respektieren. Das kam durch Jesus Christus in diese Welt. Deshalb freue ich mich, und es wird überall genauso sein in Kirchen und Gemeinden, dass bei den Gaben, die wir genießen dürfen, überall das Wort Gottes dabei liegt, weil das zusammengehört. Demokratie, Menschenrechte, Wohlstand hat sehr viel was zu tun mit dem Wort Gottes. Und da sind wir dankbar, dass wir es haben können. Und ich freue mich, dass ich euch heute auch über drei verschiedene Möglichkeiten oder über drei verschiedene Formen der Dankbarkeit sprechen darf. Das erste ist, Dankbarkeit auszudrücken für das, was wir bekommen. Wir geben etwas zurück, das, was wir bekommen haben. Und da erzähle ich, bevor der Bibeltext erscheint, erzähle ich euch die Geschichte, die vor knapp 3000 Jahren stattfand. König David, einer der großen Könige von Israel, regiert 1004 bis 965 vor Christus, war am Ende knapp vor dem Ende seiner Amtszeit. Er hatte sehr lange regiert und dann kam ihm in den Sinn, er möchte, bevor er seine Regierungszeit oder seine Amtszeit beendet, möchte er wissen, was er alles erreicht hat, was die Frucht seiner jahrelangen Arbeit und Mühe und Kämpfe und Regieren war. Das wollte David wissen. Was machte er? Er verordnete eine Volkszählung. Aber der Oberbefehlshaber wollte ihn noch davon abbringen, aber David bestand darauf, dass er das Volk zählen ließ. Joab, sein Oberbefehlshaber, erkannte aber, dass der Zweck der Volkszählung dazu da war, Davids Stolz zu mehren. Aber letztlich gehorchte Joab dann doch David. Nach 9 Monaten, er schickte also Kundschafter aus, Menschen, die das Volk registrierten, die Streitkräfte feststellten und so weiter. Nach 9 Monaten und 20 Tagen kehrten die Zähler zurück und legten ein Ergebnis vor. Ein beeindruckendes Ergebnis. 1.300.000 wehrfähige Männer hatte David unter sich, enorm. 800.000 vom Nordreich, 500.000 vom Südreich. Ich kann David verstehen. Und wenn bei uns ein Ministerpräsident abtritt, dann wird es meistens so sein, dass derjenige oder diejenige am Ende ihrer Amtszeit immer Bilanz zieht. Das ist dann, gehört dann dazu, schaut her, ich übertreibe jetzt ein bisschen, das ist der Erfolg, den wir geschafft haben. Das war's, das war meine Amtszeit und ja, ihr dürft mir auf die Schulter klopfen quasi. Ich bin jetzt etwas bös geworden. Aber im Grunde läuft es so ab und ich kann aber das auch verstehen. Wir haben eine kleine Firma in Rostal und jeden Abend, wenn ich es nicht gerade vergesse oder wenn es mir Tabea nicht gerade erzählt, will ich immer wissen, was ist in der Kasse drin. Ich ziehe auch Bilanz. Es gehört zu meinem geschäftlichen Alltag dazu, fast immer, dass ich am Abend wissen will, war der Tag finanztechnisch okay, war zufriedenstellend. Kann ich mich freuen, kann ich gut schlafen, übertreibe jetzt. Aber so läuft es ab. Also ich kann jeden verstehen, der Bilanz ziehen möchte nach getaner Arbeit. Ich kann es verstehen und ich kann deshalb auch David verstehen. Aber David hatte vorher die Anweisung von Gott, mach keine Volkszählung. Es sollte nicht Davids Sache sein, Zieh keine Bilanz. Die Früchte deiner Arbeit muss nur ich kennen, also muss nur Gott kennen. Als Strafe für die Volkszählung folgte eine dreitägige verheerende Pest. Und jetzt könnt ihr bitte mal den Bibeltext an die Wand schmeißen. Eine verheerende Pest, bei der sehr viele Menschen starben. Ich lese mal vor. Als David den Engel sah, rief er zum Herrn: Ich allein habe gesündigt und einen schweren Fehler begangen. Aber das Volk, meine Herde, trifft keine Schuld. Darum bestrafe nur mich und meine Verwandten. Am siebten Tag kam der Prophet Gad zu David und forderte ihn auf: Geh zum Dreschplatz des Jebusiters Arauna und bau dort einen Altar für den Herrn. David machte sich auf den Weg, um den Befehl auszuführen, den der Herr ihm durch Gad gegeben hat. Als Arauna den König und sein Gefolge kommen sah, lief er ihm entgegen, warf sich ihm zu Füßen und berührte mit seinem Gesicht den Boden. Dann fragte er: Warum kommt mein Herr und König zu einem so geringen Mann wie mir? David antwortete: Ich möchte deinen Dreschplatz kaufen, um hier einen Altar für den Herrn zu bauen, damit die Pest nicht länger wütet. Mein König, nimm dir doch, was du zum Opfern brauchst, erwiderte Arauna. Ich gebe dir die Rinder für das Brandopfer. Das Brennholz kannst du aus meinem Dreschschlitten machen und das Joch der Rinder verwenden. Ich schenke dir alles. Möge der Herr, dein Gott, dein Opfer gnädig annehmen. Der König wandte ein. Und jetzt kommt der entscheidende Vers, auf den ich eigentlich raus möchte. David sprach: Nein. Ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. So bezahlte David für den Dreschplatz und für die Rinder 50.000 Silberstücke. Er baute dort einen 50. Viel genug. Er baute dort einen Altar für den Herrn und brachte auf ihm Brand- und Friedensopfer dar. Der Herr erhörte das Gebet Davids und machte der Pest in Israel ein Ende. Bis hierher. Also nochmal der entscheidende Vers, der wichtige Vers, der mir dabei wichtig ist. David sprach: Ich will alles zum vollen Preis kaufen. Ich möchte dem Herrn, meinem Gott, nicht ein Opfer darbringen, das mich nichts gekostet hat. Versteht ihr, was ich meine? Das ist die erste Art von drei Punkten, die ich habe, um Dank zu sagen. Dank zu sagen, etwas zurückzugeben, was wir empfangen haben. Etwas dafür zu bezahlen, was wir geschenkt bekommen haben. Das ist Davids Art. Und ich meine auch, dass aus dieser Demut heraus geschehen ist, dass die Pest in Israel ein Ende nahm. David war bereit, für das alles etwas zu bezahlen. Jemand hat es mal so ausgedrückt: In geistlichen Dingen ist es besser, wenn eine Sache uns etwas kostet, als wenn sie sich auszahlt. Jemand hat es mal, der Liederdichter Isaac Watts hat es verstanden und schreibt in einer seiner Texte: Eine Liebe, und damit meinte Jesus Christus, eine Liebe, die so erstaunlich und göttlich ist, verlangt mein Herz, verlangt mein Leben, verlangt mein Alles. Er gab ihm das zurück. Das ist eine Art, Dank auszudrücken. Wir geben einen kleinen Teil. Wir können nicht alles geben. Und es ist nur ein kleiner Teil von dem, was wir bekommen haben. Es ist uns eine Ehre, für das zu bezahlen, was eigentlich unbezahlbar ist. Wir geben etwas zurück. Wir geben freiwillig etwas zurück. Wie das jeder Einzelne von euch macht, das bleibt ihm überlassen. Der Herr hat für jeden und für jede seine einzelne Berufung. Wenn wir das dann leben, dann geben wir einen Teil von dessen, was wir bekommen haben, wieder zurück. Das ist die erste Art, Dank auszudrücken. Und jetzt komme ich zur zweiten Art. Die zweite Art, Dank auszudrücken, ist, keinen Unmut äußern für das, was uns nicht gefällt. Wenn das Leben, wenn unser Lebensplan anders verläuft oder auch kleine Dinge anders verlaufen, als wir uns es vorgestellt haben, ist es ein kleines Dankeschön, ein stummes Dankeschön, wenn wir keinen Unmut darüber äußern. Mir ist das, vor kurzem ist mir etwas passiert und da habe ich gedacht, ja genau das verwende ich für die Predigt heute. Und zwar, wir haben in der Firma umgebaut und ich habe viel Bauschutt gehabt. Wir haben einen Einachserhänger und ich schmeiße den ganzen Schutt, Edungssteine, Fliesen, Kalksandsteine, Staub und Dreck, alles auf den Hänger drauf. Er war ziemlich voll, das mache ich immer dann, wenn die Räder langsam platt werden. Es war ziemlich platt, aber es war voll und ich dachte, jetzt fährst du zur Bauschutt-Deponie nach Langenzinn-Hornbach, fahr hin, auf die Waage drauf. Und dann sagt der Landkreisbeamte, das geht nicht, Sie haben da Edungssteine dazwischen drin, das kann man nicht verwenden, wir verwerten das nicht. Und mir ist dann was rausgerutscht. Ich habe gesagt, das gibt's doch nicht. Ich bin jetzt da und alle Mühe, es gibt's doch nicht. Aber dann ist mir sofort der nächste Gedanke kam, äußere keinen Unmut. Und ich habe dann versucht, freundlich zu sein, habe Verständnis geäußert. Der Mann kann ja nichts dafür, der hat seine Vorgaben. Habe bewusst ihn freundlich behandelt und gedacht, na gut, ich akzeptiere es einfach. Und dann ist Folgendes passiert. Ich fahre hin zu der Mulde, will es rausschaufeln, kommt ein anderer Mitarbeiter von dem Bauhof und sagt, ich helfe Ihnen. Ich helfe Ihnen, die Edungssteine aus dem restlichen Schutt rauszusortieren. Ganz ungewöhnlich. Und er hat tatsächlich mir geholfen. Viertelstunde haben wir die ganzen Edungssteine oder halbe Stunde Edungssteine extra sortiert. Ich lege es nebenhin. Denk mir, jetzt schaufe den Rest des Schutts in die Mulde. Dann sagt er noch, ich habe einen Tipp für Sie. Fahren Sie auf den Hügel hoch. Wir haben ein Allradfahrzeug. Fahr auf den Hügel hoch, an die Kante hin, dann kannst du es einfach runterschieben. Habe ich dann gemacht. Runtergefahren, der Anhänger war leer. Ich lade meine Edungssteine wieder auf. Und dann fahre ich raus, will's bezahlen. Normalerweise kostet die Tonne Bauschutt 30 bis 40 Euro, fahre auf die Waage drauf, dann sagt der Beamte, der Mann in dem Häuschen, ich habe vergessen, Sie zu registrieren, fahren Sie einfach raus, kostet nichts. Ich fahre heim, bin woanders hingefahren, zu den Grünen Engeln nach Fürth am Fürther Hafen, die sind spezialisiert auf Edungssteine, aber ich habe mir gedacht, danke, dass du mir gezeigt hast, dass ich meinen Unmut darüber nicht äußern soll. Und das ist für mich ganz wichtig geworden. Es ist nur eine kleine Sache. Aber wenn unser Leben nicht nach Plan verläuft, wenn irgendwas ist uns querkommt, wenn wir dann nicht unseren Unmut äußern, bist du ein Zeuge Jesu. Ganz einfach. Akzeptier es. Ja, manchmal ist die Frage, warum nimmt Gott die Bedrängnisse und das Schwierige nicht einfach weg? Nun, wenn Gott alles, was uns Not macht, wegnimmt, dann danken wir ihm dafür, was er an uns getan hat. Wenn er aber mitten in der Not, in der Schwierigkeit wissen lässt, dass er bei uns ist und Anteil an unserem an unsere Schwierigkeiten nimmt, an unseren Leiden nimmt, dann danken wir ihm dafür, für das, was er in uns tut. Dieses innere Wirken des Herrn ist unglaublich wertvoll. Manch eine schwere Zeit bekommt so einen besonderen Glanz. Versteht ihr, ich meine, ich habe lange Jahre immer versucht, Gott verstehen zu können. Mir war es immer so wichtig, dass ich den Herrn verstehe. Warum passiert das? Warum ist das und das und das? Stellt, dass viele Menschen das auch denken. Die denken, wenn ich den Herrn verstehe, ist mein Glaube okay. Und umgekehrt, wenn ich ihn nicht verstehe, ist mein Glaube schwach. Das denken so viele Leute. Und ich habe das früher auch gedacht. Aber ich sage dir, das ist eine Lüge. Wir können den Herrn nicht verstehen. Er ist mehr als unser Verstand. Ja, es gibt sogar Stellen aus der Bibel, die ich nicht verstehe. Aber ich weiß mittlerweile, dass es kein Problem ist. Ich für mich habe mir gesagt, ich will das, was ich verstehe, da will ich dann wenigstens konsequent sein. Ein Vers aus Römerbrief. Vers 8, 28, da heißt es, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Vorsatz berufen sind. Also, mit eigenen Worten, der Apostel Paulus schreibt, dass alle Dinge zum Guten zusammenwirken. Er schreibt nicht, dass alles gut ist. Es ist nicht alles gut. Aber er schreibt, dass alles letztendlich zum Guten zusammenwirkt. Und mit diesem Wissen im Hintergrund, dass letztendlich alles zum Guten wirkt, da fällt es mir viel leichter, Dinge zu akzeptieren, die ich nicht ändern kann. Dinge zu akzeptieren, die mir querkommen, weil ich weiß, dass der Herr doch alles gut macht. Das ist ein Privileg. Ich wiederhole es nochmal. Wenn du über Dinge, die dir nicht gefallen, keinen Unmut äußerst, ist es wie ein kleines Dankeschön an deinem Herrn. Du drückst aus dadurch, ich akzeptiere das, was Gott mit mir vorhat. Ich akzeptiere es, weil ich weiß, dass er alles gut meint. Ja, und die dritte Möglichkeit, unseren Dank auszudrücken, ich wiederhole nochmal die zwei ersten. Die erste Möglichkeit und die erste Art ist, wir geben zurück, was wir bekommen haben. So wie David, der das nicht umsonst wollte, die Opfergaben. Die zweite Möglichkeit ist, wir äußern nicht unseren Unmut, die Steigerung davon ist, wir danken den Herrn sogar dafür, was uns nicht gefällt. Das ist die Steigerung davon. Und die dritte Möglichkeit, da komme ich jetzt drauf, die heißt, ich habe so bezeichnet, im Voraus danken. Vorher danken. Bevor wir etwas empfangen haben, danke sagen. Bei der Speisung der 5000 ist mir aufgefallen, ich habe vorgestern Abend ein Video gesehen vor dem Ereignis, sehr realistisch dargestellt. Und da ist mir aufgefallen, dass der Herr Jesus nicht darum bittet, dass das Brot sich vermehrt und die Fische sich vermehren. Er dankt im Voraus für die Gaben. Im Voraus danken. Und da gibt es mehrere Bibelstellen, ich zitiere einige davon, die genau das Gleiche ausdrücken. Und zwar in Matthäus 6, Vers 8 heißt es, euer Vater weiß genau, was ihr braucht, schon bevor ihr ihn um etwas bittet. Nächste Stelle, Markus 11, Vers 24. Deshalb sage ich euch, um was ihr auch bittet, glaubt fest, dass ihr es schon bekommen habt und Gott wird es euch geben. Ich weiß, es klingt eigenartig. Widerspricht unserer Natur, dass wir einfach für etwas danken, das wir gar noch nicht sehen, das gar noch nicht Realität ist. Aber ich meine, aus der Schrift herauslesen zu können, dass wir die Freiheit und das Recht haben, für das zu danken, dass es jetzt momentan noch nicht sichtbar da ist, weil es der Herr schon für uns erkauft und erkämpft hat. Klingt paradox, klingt eigenartig, aber denkt immer dran, dass das in dem Eigenartigen, in dem Umgekehrten, in dem Paradoxen die eigentliche Kraft des Evangeliums steckt. Da gibt es mehrere Beispiele. Beispiel: Wir retten unser Leben, indem wir es verlieren. Auch so ein Paradox. Markus 8, 35. Das nächste. Wir sind stark, wenn wir schwach sind. Wir sind kraftlos in unserer eigenen Stärke. Wir finden Freiheit als Nachfolger des Herrn, sind aber Gefangene, wenn wir frei sind von seiner Herrschaft. Römer 6, 17 bis 20. Versteht ihr, was ich meine? Immer das Umgekehrte. Immer gerade andersrum. Wir vermehren, was wir haben, indem wir es ausstreuen. Vollkommen unverständlich eigentlich. Widersprüchlich. Aber es ist trotzdem eine Tatsache. Wir werden erniedrigt, wenn wir uns selbst erhöhen. Aber der Herr erhöht uns, wenn wir uns selbst erniedrigen. Paradox. Trotzdem eine biblische Wahrheit. Durch Bedrängnis wird uns Raum gemacht. Psalm 4, Vers 1. Wir können alles besitzen und doch nichts haben. Wir können arm sein und doch viele reich machen. Daraus will ich hinaus. Und genauso paradox ist das vor Danke zu sagen, bevor wir etwas empfangen haben. Das reiht sich hier ein, in den Widersprüchen, die ich hier genannt habe, in den scheinbaren Widersprüchen, reiht sich das genauso ein. Dankbar sein für das, was noch nicht sichtbar ist, weil es schon irgendwo ist. Natürlich brauchen wir oft Geduld. Die möchte uns der Herr auch schenken. Aber ich will nur darin hinaus, dass eigentlich was wie ein Widerspruch aussieht. Ich habe euch jetzt mehrere Widersprüche genannt. Aber all die Widersprüche sind im Grunde Teil unserer Bestimmung. Diese Widersprüche sind Teil unserer Bestimmung. Und die machen uns besonders. Weil es andersrum ist. Weil es gerade anders ist, wie man normal erwarten würde. Und gerade das Vertrete, darin liegt die Kraft des Evangeliums. Das wollte ich euch noch mitgeben. 1. Korinther 1, Vers 1, steht es, Vers 20, 1. Korinther Kapitel 1, Vers 20. Wenn wir weise sind in den Augen der Menschen, dann sind wir Doren in den Augen Gottes. Aber wenn wir Narren sind, um Christi willen, dann sind wir wirklich weise. Immer das Umgekehrte. Und ich mache euch Mut. Ich mache euch Mut, lebt es mal aus. Seid mal bewusst umgekehrt. Wenn andere an der Kasse stehen und sich Unmut äußern, weil die Schlange so lang ist oder weil die Kassiererin kein Deutsch spricht oder sonst irgendwas, äußere du keinen Unmut. Wenn du mit dem Auto fährst und einen Platten hast, äußere keinen Unmut. Du bist dadurch Zeuge Jesu, weil du innerlich ausdrückst, ich akzeptiere so, auch wenn es mir nicht gefällt, aber ich akzeptiere des Weg Herrn. Es kann ein stummes Zeugnis sein, Unmut nicht zu äußern. Ein stummes Zeugnis, das mehr bewirkt, als du dir vorstellen kannst. Dazu mache ich dir Mut. Probier das mal aus. Hab mal die Freudigkeit, alles aus der umgekehrten Perspektive zu betrachten. Dann wirst du deine Bestimmung als Christi-Nachfolger ganz bestimmt gerecht werden. Ich bete noch zum Schluss. Ja, Herr Jesus, da vorne liegt eine Bibel und ich freue mich so, dass die da liegt, gerade beim Brot. Du hast uns Wohlstand gebracht, du hast uns Freiheit gebracht, du hast uns die ganzen Annehmen, die wir in Kultur genießen können, kam durch dein Wort. Der Ursprung ist dein Wort. Warum? Weil es von außen kommt, als unsere Vernunft es erkennt. Aber nicht nur das, ich danke dir auch dafür, was du getan hast am Kreuz von Friede, Freude und Licht bringt. Danke für deine Auferstehung. Wir loben und preisen dich, Herr Jesus. Amen.